Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Deutsche Bank und Commerzbank haben heute entschieden, die Gespräche über einen Zusammenschluss beider Institute nicht fortzusetzen. So wurde es am späten Vormittag offiziell verbreitet, nachdem zuvor schon intensiv die Gerüchteküche brodelte. Nun ist es also Fakt, aus der Fusion wird nichts mehr, dazu gleich. Darüber hinaus stellen wir unter anderem den OECD-Beschäftigungsausblick 2019 vor, mit Schwerpunkt auf die Automatisierung der Arbeitswelt und die Folgen. Und wir gehen auf die Jahresbilanz von Wirecard ein und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Schauen wir zunächst auf die gescheiterte Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank. Wie kam es überhaupt dazu, dass hier Gespräche geführt wurden? Was war das Ziel dieser ganzen Geschichte? Ein Rückblick von Mischa Erhardt.
Die Gerüchteküche brodelte monatelang, bis die beiden Geldhäuser an einem Sonntag vor gut 6 Wochen offiziell Fusionsgespräche ankündigten. Vorausgegangen waren unter anderem Äußerungen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, der sich mehrmals für einen großen nationalen Bankenchampion ausgesprochen hatte. Der sei nötig, um Unternehmen und Wirtschaft auf ihren internationalen Handelswegen begleiten zu können. Aus Sicht der Banken aber standen betriebswirtschaftliche Überlegungen und Argumente im Zentrum. Deutsche Banksprecher Jörg Eigendorf.
Es war gut und richtig, dass wir diese Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden größten Banken in Deutschland führen. Es waren gute Gespräche. Es waren konstruktive Gespräche in einer sehr partnerschaftlichen Atmosphäre. Wir haben uns die Chancen angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Ertrags- und Gewinnchancen, aber natürlich auch die Risiken, das heißt Kosten, das heißt der Integrationsaufwand, der damit einhergeht, die Kapitalanforderungen. Und wenn man das alles zusammennimmt, wenn man dann einen Strich zieht, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Gespräche beenden möchten.
Das Ausloten eines möglichen Zusammenschlusses bot sich wohl auch an, weil beide Geldhäuser mit massiven Problemen kämpfen. Im vergangenen Jahr 2018 schaffte es die Deutsche Bank nach 3 Verlustjahren erstmals überhaupt wieder einen Gewinn in ihrer Bilanz auszuweisen. Zuvor hatten Skandale und Prozesse Milliardensummen verschlungen und den Aktienkurs in den Keller rauschen lassen. Immerhin, für das erste Quartal dieses Jahres hat die Deutsche Bank heute einen Gewinn nach Steuern von 200 Millionen Euro angekündigt. Auch die Commerzbank ist nach wie vor im Krisenmodus. Der Staat ist mit einem 15%-Anteil nach wie vor der größte Einzelaktionär der Bank, nachdem das Kreditinstitut durch die Übernahme der Dresdner Bank während der Finanzkrise in Schieflage geraten war. Vergangenen Herbst musste die Commerzbank ihren Platz im DAX räumen. Eine Fusion hätte die Chance bedeutet, als blau-gelbe Bank nachher schlanker und stärker dazustehen. Allerdings hätte dies einen Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen bedeutet. Der massive Widerstand der Arbeitnehmervertreter dürfte daher ein gewichtiger Grund für die abgesagte Fusion sein.
Mischa Erhardt mit einigen Fakten zu den Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank, Gespräche, die eingestellt wurden. Und wie diese Nachricht auf dem Börsenparkett ankommt, das wollen und das werden wir jetzt von Dorothee Holz erfahren, die ich nun in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Holz, wie reagieren die Anleger bei den beiden Banken? Was sagt der Blick auf die Anzeigetafel?
Naja, geht hier ziemlich hin und her. Also die Anleger sind sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollen. Zunächst haben Deutsche Bank Aktien sehr positiv reagiert, haben über 3% zugelegt. Dann hat sich das Papier aber ins Minus verabschiedet, gibt inzwischen fast 1% nach. Die Commerzbank Aktie wiederum hatte von Anfang an negativ auf die Fusionsabsage reagiert und büßt 2,5% ein. Da hatten sich einige wohl ein attraktives Übernahmeangebot versprochen. Daraus wird nun nichts. Also durchaus ein Hin und Her der Gefühle. Bei mir ist Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Herr Nieding, wie ist denn Ihre Gefühlslage?
Ja, ich bin erleichtert und bestätigt zugleich. Ich habe ja schon Mitte März gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ein Scheitern dieser Fusionsgespräche zu über 90% stattfinden wird, und erleichtert darüber, dass, ich sag mal, die wirtschaftliche Vernunft in beiden Häusern gesiegt hat.
Das hat ja auch die Deutsche Bank gesagt, wirtschaftliche Vernunft. Aber glauben Sie das wirklich? War es nicht letztendlich der Druck der Großaktionäre?
Und ich glaube, es war vor allen Dingen die Erkenntnis, dass man unter dem Strich nicht so viel wird gewinnen können, wie man sich das von einem solchen Projekt versprechen muss. Oder um es anders zu sagen, für das bisschen Chance waren die Risiken wohl zu groß. Wenn Sie an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken, die aufgrund von Kosteneinsparungen ihren Arbeitsplatz verloren hätten, wenn Sie daran denken, dass auch Großaktionäre etwa der Deutschen Bank sehr kritisch diesem Vorhaben gegenüberstehen, wenn Sie daran denken, dass eine Postbank immer noch nicht integriert ist, ist in die Deutsche Bank und wie lang die Integration der Dresdner Bank bei der Commerzbank gedauert hat, das alles führt letztlich dazu, dass hier die wirtschaftliche Vernunft siegt. Und um das auch direkt an dieser Stelle mal ganz klar zu sagen, 11 oder 12 Jahre früher und diese Fusion wäre möglicherweise gekommen. Man hätte versucht, sich ein Denkmal zu setzen. Glücklicherweise sind die handelnden Personen da heute schlauer.
Sie haben vielleicht eins nicht aufgeführt. Gab es da nicht auch einige Leichen im Keller, also einige Probleme in der Bilanz, wo beide gesagt haben, nee, das ist uns jetzt doch zu heiß?
Ganz klar, ich sage ja, für das bisschen Chance waren die Risiken zu hoch. Man hat in beiden Häusern gesehen, dass auch die Geschäftsbereiche sehr stark überlappen, dass man also im Grunde genommen bei den Problemkindern, die man jeweils in den Büchern hat, nicht so wahnsinnig nach vorne kommt. Und da braucht man sicherlich andere Partner, die da auch mehr versprechen.
Commerzbank-Chef Zierke hat trotz des drohenden massiven Jobabbaus die Fusion ganz klar befürwortet. Wie steht er denn jetzt im Unternehmen da? Muss er nicht sagen, ich war für diese Seite, jetzt bin ich nicht mehr der richtige Chef?
Nee, das, also so weit würde ich nicht gehen. Herr Zierke hat ja gesagt, wir führen diese Gespräche ergebnisoffen, genauso wie Herr Sewing. Und insofern kann man jetzt sicherlich nicht da Forderungen nach Rücktritt oder Ähnlichem stellen. Im Gegenteil, ich sage noch mal ganz deutlich, hier hat die wirtschaftliche Vernunft gesiegt und nicht, sagen wir mal, das Prestigedenken oder wie wir es noch vor der Finanzkrise auch kritisiert haben an der einen oder anderen Stelle der Größenwahn, sondern hier ist man ganz vernünftig und ganz solide an die Dinge rangegangen. Und da danke ich beiden Herren dafür.
Ein Dank also von dieser Seite. Also kein nationaler Champion, das war ja der Wunsch der Bundesregierung. Gibt es jetzt vielleicht eine europäische Lösung?
Nun, dass die Bundesregierung dieses Projekt von Anfang an befürwortet hat, hatte ja sein eigenes Geschmäckle. Ich glaube, Herr Scholz hat da im Grunde genommen zwei Dinge gesehen. Zum einen sind wir in einem Wahlkampfjahr und auf der anderen Seite wäre der Bund ganz elegant aus seiner 15%-Beteiligung bei der Commerzbank rausgekommen. In der Tat, die europäische Idee ist, glaube ich, die richtige und auch das passt wunderbar zum Europawahlkampf. Ich glaube, beide Parteien, beide Banken haben gute europäische Partner, mit denen sie das ein oder andere zusammen machen können. Vielleicht die große Fusion, vielleicht aber auch ein Stückchen tiefer. Das heißt, dass man Geschäftsbereiche zusammenlegt. Und das müssen wir jetzt mal abwarten, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten für Chancen ergeben.
Schnappt sich jetzt die UniCredit, die Commerzbank?
Nicht auszuschließen, denn sie hat ja mit der Bayerischen Hypo ein Pendant, was man wunderbar dazuführen könnte. Aber es gibt auch andere, die interessant wären, mit denen die Commerzbank Gespräche führen kann, genauso wie die Deutsche Bank übrigens. Also das bleibt spannend und deswegen kann ich auch die Reaktion der Anleger im Augenblick verstehen. Die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Die warten natürlich ab, die gucken, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Da ist immer noch Fantasie drin in beiden Aktien.
Aber gibt es denn auch wirklich einen Plan B, der überzeugend ist? Bitte ganz kurz.
Das müssen wir abwarten. Das werden wir auf der Hauptversammlung abfragen.
Vielen Dank. Das war Klaus Nieding von der Schutzvereinigung der deutschen Wertpapierbesitzer.
Ja, und soweit eine Einordnung zu den eingestellten Fusionsgesprächen zwischen Commerzbank und Deutscher Bank. Die Aktie der Deutschen Bank, wie gehört, derzeit im Minus. Wie gewohnt, Frau Holz, die Frage, ist das eine Entwicklung mit oder gegen den allgemeinen Trend?
Ja, inzwischen mit dem Trend. Am Gesamtmarkt gab es auch diverse Schwankungen zwischen moderaten Gewinnen und leichten Verlusten. Aktuell gibt der DAX 0,1% Nachfeld auf 12.298 Punkte. Ja, nach 9 Tagen mit Kursgewinnen gönnt man sich hier mal eine Atempause. Hilfreich ist der schwächere Euro. Der Euro ist auf einen $1,11 abgerutscht, auf ein 2-Jahrestief zum Dollar. Das sind immer noch die Nachwirkungen des sehr enttäuschenden IFO-Geschäftsklimaindex. Der günstige Euro kommt ja und Exportunternehmen zugute. Also das ist letztendlich auch eine Stütze für den DAX.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um bis zu 80 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf minus 0,08% und Gold steigt um $4 auf 1.277 Dollar.
Schauen wir auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Heute gab es ja eine Jahresbilanz eines DAX-Konzerns Wirecard. Wir werden gleich noch ausführlich berichten, aber vorab schon mal, wie reagieren die Anleger?
Die Anleger haben auch zunächst und auf den ersten Blick sehr erleichtert reagiert. Immerhin hat der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young wohl bei der Bilanzdurchsicht keine größeren Unregelmäßigkeiten entdeckt. Und der Konzern hat ja auch die Prognose bestätigt, hat die Dividende erhöht. Auch das ein Pluspunkt. Aber Wirecard-Aktien rühren sich inzwischen gar nicht mehr von der Stelle. Also vielleicht hat man doch Angst, dass das ein oder andere noch auftauchen könnte.
Auch heute gab es ja wieder viele Quartalsberichte, unter anderem vom Agrarchemiekonzern Bayer. Lassen wir Frau Holz, bevor wir auf den Aktienkurs schauen, kurz Ola Hermann zu Wort kommen mit Einzelheiten der Bilanz.
Die Klagewelle in den USA wird Bayer noch lange beschäftigen. Mittlerweile sieht sich der deutsche Chemie- und Pharmakonzern mit rund 13.400 Klägern konfrontiert. Zuvor waren es nur rund 11.200. Bayer hatte im vergangenen Jahr den US-Saatgutkonzern Monsanto übernommen. Dieser stellt den Unkrautvernichter Glyphosat her. Das Mittel steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen. In zwei Fällen wurde Bayer schon zu millionenschweren Schadenersatzzahlungen verurteilt. Es könnten noch mehr Klagen kommen. Monsanto wird also immer mehr zum Risiko für Bayer. Vor der morgigen Hauptversammlung wollen führende Anteilseigner dem Management des Leverkusener Konzerns daher die Entlastung verweigern. Ob die frische Bilanz versöhnt, ist fraglich. Wegen der Monsanto-Übernahme konnte Bayer den Umsatz zum Jahresstart um über 42% steigern. Zu verdanken vor allem dem Wachstum im Agrargeschäft in Latein und in Nordamerika. Unter dem Strich aber verdiente der Leverkusener Konzern über 36% weniger als noch vor einem Jahr. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Monsanto-Kauf und der Konzernumbau schlugen hier zu Buche.
Soweit zum Quartalsbericht Bayer und nun wieder zurück zu Ihnen, Frau Holz. Wie fällt denn das Echo der Anleger aus?
Also hier ist die Reaktion eindeutig, durchaus Erleichterung. Die Aktien verteuern sich um 3,5%. Das liegt vor allem an den guten Quartalszahlen. Immerhin hat Monsanto ordentlich was dazu beigetragen. Aber die drohende Klagewelle ist und bleibt ein Damoklesschwert für den Konzern. Niemand kann vorhersagen, wie das Ganze aussieht oder ausgeht. Man rechnet in jedem Fall mit hohen Kosten. Das belastet den Kurs massiv. Die Aktien haben vor genau einem Jahr 96 Euro gekostet und heute gerade mal 62.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wie gerade schon erwähnt, heute hat der Online-Zahlungsdienstleister Wirecard seine Jahresbilanz veröffentlicht. 3 Wochen später als ursprünglich geplant, was mit den Betrugsvorwürfen zusammenhängt, die immer wieder gegen den Konzern erhoben wurden und die zu teils heftigen Kursschwankungen in den zurückliegenden Wochen führten. Was dazu gesagt wurde und natürlich auch, wie die Geschäfte laufen, mehr dazu aus München von Tobias Krone.
Demütig, der Situation angemessen, zeigte sich Vorstandschef Markus Braun auf der Bilanzpressekonferenz von Wirecard.
Ich glaube, wir haben sehr viele Stärken, aber wir sind nicht fehlerfrei. Und haben wir auch in den letzten 6 bis 8 Wochen Fehler gemacht, natürlich.
Wer auf die operativen Geschäftszahlen von Wirecard schaut, dürfte zunächst wenig Fehler beim DAX-Neuling entdecken. Der Internetfinanzdienstleister hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn deutlich erhöht. Rund 347 Millionen Euro. Das sind knapp 36% mehr als noch 2017. Das operative Geschäft mit Internetzahlungen floriert. Zahlungen im Gesamtwert von 125 Milliarden Euro hat Wirecard über seine Online-Plattform abgewickelt. Doch der Aktienkurs hat in den vergangenen Monaten eine heftige Berg- und Talfahrt erlebt. Grund dafür war ein Gerücht amerikanischer Medien. Ein Manager in Singapur sei in Geldwäsche und Dokumentenfälschung verstrickt. Daraufhin hatten immer wieder Leerverkäufer von den negativen Gerüchten profitiert, also Aktienhändler, die auf kurzfristige Verluste wetten. Im Februar hatte dann die Börsenaufsicht BaFin ein Verbot auf Negativspekulation verhängt, aus Sorge, der gesamte deutsche Aktienmarkt könne das Vertrauen der Händler verlieren. Den Gerüchten um den Manager aus Singapur trat Vorstandschef Markus Braun heute auf der Bilanzpressekonferenz in Aschheim bei München entgegen.
Die ja vor allem ins Strafrechtliche reichenden Vorwürfe haben sich ganz klar nicht bestätigt. Wir haben auch überhaupt keinen Ansatz für ein vorsätzliches Verhalten gefunden. Es gab Mängel, technische Mängel, Qualitätsmängel, die sind zu adressieren und die dürfen nicht mehr vorkommen.
Wirecard hatte eine Kanzlei mit einem Gutachten beauftragt. Dieses konnte Wirecard in Singapur keine Unregelmäßigkeiten nachweisen. Die Untersuchung der BaFin läuft noch. Auswirkungen auf das Vertrauen der Kunden im operativen Geschäft habe die Affäre nicht gehabt, stellt Vorstandschef Markus Braun klar.
Nein, wir sehen hier keinerlei Auswirkungen auf das operative Geschäft. Im Gegenteil, das Geschäft zieht stark an.
Als einen weiteren Befreiungsschlag sieht Vorstandsvorsitzender Markus Braun den Einstieg vom japanischen Online-Investor Softbank ins Unternehmen. Den 900 Millionen Euro Deal will Wirecard dazu nutzen, um neue Märkte zu erschließen.
In Japan sind wir noch nicht stark. Das ist ein sehr stark lokal geprägter Markt. Einstieg in Japan ist definitiv hier auch ein Thema. Und hier kann uns Softbank strategisch unterstützen. Südkorea ist ein weiteres Thema, auch dort sind wir noch nicht vertreten, noch dort hat Softbank sehr starke Möglichkeiten.
Über die Partnerschaft mit Softbank möchte Wirecard aber noch die Aktionäre auf der Hauptversammlung Anfang Mai abstimmen lassen, da der Einstieg mit 6% ungewöhnlich hoch ist. Die Frage eines Pressevertreters, ob das der Anfang einer Übernahme durch die Japaner sei, bezeichnete Vorstandschef Markus Braun als Spekulation.
Tobias Krone über die Jahresbilanz von Wirecard. Die Kinder des ehemaligen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker müssen ihre Gefängnisstrafe antreten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Lars und Maike Schlecker hatten gegen die Urteile des Landgerichts Stuttgart Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof wies diese zurück, setzte allerdings die Freiheitsstrafen leicht herunter. Damit sind Lars und Maike Schlecker nun rechtskräftig zu Haftstrafen von jeweils 2 Jahren und 7 Monaten verurteilt. Den beiden Kindern von Anton Schlecker wird unter anderem Untreue und Insolvenzverschleppung vorgeworfen. Sie hatten sich nach Überzeugung des Landgerichts unrechtmäßig Gewinne aus der zu Schlecker gehörenden Logistikfirma LDG ausgezahlt, nur Tage bevor der Konzern in die Insolvenz ging. Der Seidenstraßengipfel in Peking in dieser Woche wird begleitet von Appellen an China, seine Infrastrukturinitiative transparenter und umweltbewusster zu gestalten. Die neue Seidenstraße dürfe keine Einbahnstraße sein, hieß es vom Bundesverband der deutschen Industrie. Jörg Wuttke, ehemaliger Chef der Europäischen Handelskammer in China, kritisierte, dass China kleinere Länder in die Schuldenfalle treibe. Montenegro etwa habe den Bau einer Autobahn nur mit Hilfe chinesischer Kredite finanzieren können.
Dann wird sie gebaut wie Montenegro, 20 Millionen Dollar der Kilometer. Und das ist bei dem Start von Montenegro dann 40% des Bruttosozialproduktes. Und nach all dem, was man von Feasibility Studies weiß, Montenegro wird niemals in der Lage sein, das zurückzuzahlen. Und dann ist Montenegro so verschuldet, dass dann die Frage entsteht, was machen die Chinesen dann mit dem Schuldner Montenegro?
Verbände und Umweltschutzorganisationen fordern daher klare Regeln für die Auftragsvergabe, die Finanzierung und Umweltstandards beim Seidenstraßenausbau. Die Deutsche Umwelthilfe kann voraussichtlich weiterhin Unternehmen bei Verstößen gegen den Verbraucherschutz abmahnen und verklagen. Die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs sehen nach ersten Beratungen keinen Anlass, die Klagebefugnis der Umwelthilfe in Frage zu stellen. Das Urteil wird in den nächsten Wochen verkündet. Ein Autohaus aus dem Raum Stuttgart, das erfolgreich von der Umwelthilfe verklagt wurde, hatte die Frage vor den BGH gebracht. Es wirft der Deutschen Umwelthilfe unter anderem vor, mit ihren Abmahnungen in Gerichtsverfahren als anerkannter Verbraucherschutzverband hauptsächlich Geld für andere Zwecke machen zu wollen. Die Konjunkturabkühlung hinterlässt Spuren in den Bilanzen der deutschen Börsenschwergewichte. Nach einer Auswertung der Unternehmensberatung EY verringerte sich der operative Gewinn der DAX-Konzerne im vergangenen Geschäftsjahr um zusammengerechnet knapp 7% auf rund 119 Milliarden Euro. Die Mehrheit der ausgewerteten Konzerne meldete sinkende Gewinne, nur 12 Unternehmen verdienten im Vergleich zum Vorjahr mehr.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Was bedeutet die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt für die Beschäftigten? Wenn immer mehr Prozesse automatisiert werden, welche Arbeitnehmer werden gebraucht? Wer geht den Bach runter? Mit diesen Fragen hat sich die OECD beschäftigt, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und sich die Arbeitsmärkte der 36 Mitgliedsländer unter diesem Gesichtspunkt angeschaut. Das Ergebnis der Untersuchung fasst uns Matthias von Lieben zusammen.
Mit Entwarnung leitet die OECD ihren Beschäftigungsausblick 2019 über die Zukunft der Arbeit ein. Zu Massenarbeitslosigkeit werden technologischer Wandel und Globalisierung nicht führen. Das machte am Vormittag OECD-Generalsekretär Angel Gurría im Bundesarbeitsministerium von Hubertus Heil klar, um gleich danach aber auf die großen Herausforderungen einzugehen.
14% of the jobs, 1 out of 6, is in imminent danger of being displaced.
14% aller Jobs in den 36 OECD-Mitgliedsländern drohen der Automatisierung und Digitalisierung in den nächsten 10 bis 15 Jahren zum Opfer zu fallen. Als bedroht schätzen die OECD-Forscher Arbeitsplätze ein, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% automatisiert werden. Besonders betroffen Beschäftigte, die im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, in dem sich viele Arbeiten von Maschinen erledigen ließen. Deutschland als Industriestandort sei in diesem Zusammenhang deutlich stärker betroffen als andere OECD-Staaten. Mehr als 18% der Arbeitsplätze seien hierzulande durch Automatisierung bedroht. Zwar nimmt die Beschäftigungsquote in den OECD-Ländern insgesamt zu, die Anforderungen an neue Jobs werden aber zugleich immer höher. Nur 50% der Arbeitnehmer, heißt es in der Studie, sind für diesen Wandel ausreichend qualifiziert und vorbereitet.
The high-skilled workers become even better skilled. The low-skilled workers have a lower possibility and lower access to training
Gurria verweist hier auf ein bekanntes Problem, das sich zu verstetigen scheint. Hochqualifizierte haben einen besseren Zugang zu Weiterbildung als Geringqualifizierte, die damit viel eher der Gefahr ausgesetzt sind, von Maschinen ersetzt zu werden. Die Kluft in der Weiterbildung zwischen hoch- und geringqualifizierten Erwachsenen ist in Deutschland die größte in der OECD. Ein Problem, das auch Arbeitsminister Hubertus Heil anerkannte.
Wir müssen uns vor allen Dingen bei den Geringqualifizierten stark beeilen, damit wir in Deutschland tatsächlich das Richtige tun.
Um das Richtige zu tun, formuliert die OECD in ihrer Studie strategische Handlungsempfehlungen. So fordert sie zum Beispiel, die Sozialsysteme für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts umzubauen und den Arbeitsmarkt stärker zu regulieren. Um außerdem die in Deutschland so große Kluft in der Weiterbildung zwischen Hoch- und Geringqualifizierten zu verringern, seien laut OECD allerdings mehr finanzielle Beihilfen des Staates nötig, sagte OECD-Generalsekretär Gurria auch in Richtung von Arbeitsminister Hubertus Heil. Der verwies auf das Qualifizierungschancengesetz, das seit Beginn diesen Jahres in Kraft ist und unter anderem Unternehmen finanziell bei Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt. Er gestand aber zugleich ein,
dass wir im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie große Schritte machen müssen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute in Deutschland auch in der Lage sind, die Arbeit von morgen machen zu können.
Heil kündigte eine weitere Stärkung der öffentlichen Weiterbildung an, für die er noch im Sommer konkrete Maßnahmen vorschlagen wolle. Längerfristig, das machte er klar, könne er sich aber auch einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung vorstellen.
Der OECD-Beschäftigungsausblick 2019 zusammengefasst von Matthias von Lieben. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Etwas enttäuscht sind einige Kommentatoren über die Zwischenbilanz der Kasseler Sonderermittler, die seit 1,5 Jahren die Panama Papers auswerten.
Die ganze Arbeit habe seither zu reinen Steuermehreinnahmen von lediglich 4,2 Millionen Euro geführt, bemerkt der Mannheimer Morgen. Das ist mehr als überschaubar, eigentlich schon skandalös. Das Land Hessen hat bislang gerade mal etwas mehr als die Hälfte der 316.000 Euro hereingeholt, die für den Kauf der Panama Papers auf den Tisch gelegt wurden. Die karge Personalausstattung der Steuerbehörden ist ein Skandal hinter dem Steuerskandal. Die Neue Osnabrücker Zeitung stimmt dieser Einschätzung nur bedingt zu. Zwar fällt die Zwischenbilanz wenig spektakulär aus, aber das System der Briefkastenfirmen, mit dem sich so ziemlich alle Geschäfte verschleiern lassen, auch die schmutzigsten, ist erschüttert. Tausende, die versucht haben, sich illegal zu bereichern, müssen nach den Enthüllungen der Panama Papers damit rechnen, aufzufliegen, und es wird immer wieder Informanten geben. Bei finanzieller Betrachtung meint die Börsenzeitung, schrumpft der Skandal, zu dem eine investigierende Medienindustrie einschlägige Enthüllungen regelmäßig hochjatzt, zumindest aus deutscher Sicht erst einmal allenfalls zum Skandälchen. Nicht jeder, der den Titel von Janoschs Kindergeschichte »Oh, wie schön ist Panama« zur Leitlinie von Geldanlageentscheidungen und steuerlichen Dispositionen macht, ist ein Krimineller. Doch die Tatsache, dass es sehr wohl gute Argumente für Investments in exotischen Gegenden geben kann, kommt in der Gedankenwelt mancher Politiker, Finanzbeamter und Medienschaffender nicht vor. Die Nachricht, dass der seit längerem unter Druck stehende Zahlungsabwickler Wirecard einen neuen Großinvestor gewinnen konnte, erfreut die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ungerührt von den Turbulenzen hat Wirecard-Chef Braun mit dem japanischen Venture-Kapital-Giganten Softbank und dessen charismatischem Gründer Masayoshi Son einen bemerkenswerten Deal ausgeheckt. Über eine Wandelanleihe steigt Softbank mit 900 Millionen Euro bei Wirecard ein, hat am Ende aber weniger Anteile als Braun selbst. Für Wirecard und Braun ist es ein Ritterschlag. Softbank investiert in alle neuen technologischen Märkte und Unternehmen, hält Anteile an den Fahrdienstvermittlern Uber und Didi, ebenso wie an den Technologieriesen Alibaba und Yahoo.
Ein Ritterschlag also, und mit dieser Einordnung endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Feuerwehren und ihre oft mangelhafte Ausstattung. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.